Meine Damen und Herren, der folgende Vortrag verlangt ein kurzes Vorwort. Würden uns jetzt im Original zwei Bilder von Paul Klee gezeigt, die er in seinem Todesjahr geschaffen hat, das Aquarell Heilige aus einem Fenster und den Tempora aufrufen, Tod und Feuer, dann möchten wir lange davor verweilen und jeden Anspruch auf mittelbare Verständlichkeit preisgeben. Könnte uns jetzt und gar durch den Dichter Georg Trakl selbst sein Gedicht Sieben Gesang des Todes vorgesagt werden, dann möchten wir es oft hören und jeden Anspruch auf unmittelbare Verständlichkeit preisgeben. Wollte uns jetzt Werner Heisenberg einen Ausschnitt seiner theoretisch-physikalischen Gedanken auf dem Weg zu der von ihm gesuchten Weltformel darstellen, dann möchten vielleicht, wenn es hochkommt, zwei oder drei der Zuhörer ihm folgen können, wir übrigen aber ohne Widerrede jeden Anspruch auf unmittelbare Verständlichkeit preisgeben. Nicht so gegenüber dem Denken, das Philosophie heißt, denn es soll Weltweisheit bieten, wenn nicht gar eine Anweisung zum seligen Leben. Nun könnte aber ein solches Denken heute in eine Lage versetzt sein, die Besinnung verlangt, die weit abliegt von einer nutzbaren Lebensweisheit. Ein Denken könnte nötig geworden sein, das solches zu bedenken hat, woraus sogar die genannte Malerei und Dichtung und die mathematisch-physikalische Theorie ihre Bestimmung empfangen. Wir müssen dann auch hier den Anspruch auf unmittelbare Verständlichkeit preisgeben. Wir müssen indes gleichwohl zuhören, weil es gilt, Unumgängliches, aber Vorläufiges zu denken. Darum darf es weder überraschen noch verwundern, wenn die meisten der Hörer sich an dem Vortrag stoßen. Ob jedoch einige durch den Vortrag jetzt oder später in ein weiteres Nachdenken gelangen, lässt sich nicht ausmachen. Es gilt, einiges von dem Versuch zu sagen, der das Sein ohne die Rücksicht auf eine Begründung des Seins aus dem Seienden denkt. Der Versuch, Sein ohne das Seiende zu denken, wird notwendig, weil anders sonst, wie mir scheint, keine Möglichkeit mehr besteht, das Sein dessen, was heute rund um den Erdball ist, eigens in den Blick zu bringen. Geschweige denn das Verhältnis des Menschen zu dem, was bislang Sein hieß, hinreichend zu bestimmen. Ein kleiner Wink für das Hören sei gegeben. Es gilt, nicht eine Reihe von Aussagesätzen anzuhören, sondern dem Gang des Zeigens zu folgen. Zeit und Sein. Was gibt den Anlass, Zeit und Sein zusammenzunennen? Sein besagt, seit der Frühe des abendländisch-europäischen Denkens bis heute, dasselbe wie Anwesen. aus Anwesen, Anwesenheit, sprich Gegenwart. Diese bildet nach der geläufigen Vorstellung mit Vergangenheit und Zukunft die Charakteristik der Zeit. Sein wird als Anwesenheit durch die Zeit bestimmt. Dass es sich so verhält, könnte schon genügen, um eine unablässige Unruhe in das Denken zu bringen. Diese Unruhe steigert sich, sobald wir uns aufmachen, dem nachzudenken, inwiefern es diese Bestimmung des Seins durch die Zeit gibt. Inwiefern, das fragt, weshalb, auf welche Weise und woher, spricht im Sein dergleichen wie Zeit. Jeder Versuch, das Verhältnis von Sein und Zeit mit Hilfe der landläufigen und ungefähren Vorstellungen von Zeit und Sein hinreichend zu denken, verstrickt sich alsbald in ein unentwirrbares Geflecht kaum durchdachter Beziehungen. Wir nennen die Zeit, wenn wir sagen, jedes Ding hat seine Zeit. Dies meint, jegliches, was jeweilen ist, jedes Seiende kommt und geht zur rechten Zeit und bleibt eine Zeit lang während der ihm zugemessenen Zeit. Jedes Ding hat seine Zeit. Aber ist das Sein ein Ding? Ist das Sein so wie ein jeweilig Seiendes in der Zeit? Ist das Sein überhaupt? Würde es sein, dann müssten wir es unweigerlich als etwas Seiendes anerkennen und demzufolge unter dem übrigen Seienden als ein solches vorfinden. Dieser Hörsaal ist, der Hörsaal ist beleuchtet. Den beleuchteten Hörsaal werden wir ohne Bedenken als etwas Seiendes anerkennen. Aber wo im ganzen Hörsaal finden wir das Ist? Nirgends unter den Dingen finden wir das Sein. Jedes Ding hat seine Zeit. Sein aber ist kein Ding, ist nicht in der Zeit. Gleichwohl bleibt Sein als Anwesen, Gegenwart, durch die Zeit, durch Zeithaftes bestimmt. Was in der Zeit ist und dergestalt durch die Zeit bestimmt wird, nennt man das Zeitliche. Wir sagen, wenn ein Mensch stirbt und aus dem hiesigen, hier und dort Seienden weggenommen wird, er hat das Zeitliche gesegnet. Das Zeitliche meint das Vergängliche, solches, was im Verlauf der Zeit vergeht. Unsere Sprache sagt dies noch genauer. Solches, was mit der Zeit vergeht. Denn die Zeit selber vergeht. Aber indem die Zeit ständig vergeht, bleibt sie als Zeit. Bleiben heißt nicht verschwinden, also anwesend. Damit wird die Zeit durch ein Sein bestimmt. Wie soll dann Sein durch Zeit bestimmt bleiben? Sein ist kein Ding, dennoch nichts Zeitliches, demnach nichts Zeitliches, wird indes gleichwohl als Anwesenheit durch Zeit bestimmt. Zeit ist kein Ding, demnach nichts Seiendes, bleibt aber in ihrem Vergehen ständig, ohne selber etwas Zeitliches zu sein, wie das in der Zeit Seiende. Sein und Zeit bestimmen sich wechselweise, jedoch so, dass jenes, das Sein, weder als Zeitliches noch dieses, die Zeit, als Seiendes angesprochen werden kann. Dies alles bedenkend treiben wir in widersprechenden Aussagen umher. Doch wie sollen wir uns auf den durch die Titel Sein und Zeit, Zeit und Sein genannten Sachverhalt sachgerecht einlassen? Antwort, in der Weise, dass wir den hier genannten Sachen vorsichtig nachdenken. Vorsichtig, dies meint zunächst, nicht übereilt die Sachen mit ungeprüften Vorstellungen überfallen, ihnen vielmehr sorgsam nachsinnen. Aber dürfen wir sein, dürfen wir Zeit als Sachen ausgeben? Sie sind keine Sachen, wenn Sache meint etwas Seiendes. Das Wort Sache, eine Sache, soll uns jetzt solches bedeuten, worum es sich in einem maßgebenden Sinne handelt, sofern sich darin etwas Unübergehbares verbirgt. Sein eine Sache, vermutlich die Sache des Denkens. Zeit eine Sache, vermutlich die Sache des Denkens, wenn anders im Sein als Anwesenheit dergleichen wie Zeit spricht. Sein und Zeit. Zeit und Sein nennen das Verhältnis beider Sachen, den Sachverhalt, der beide Sachen zueinander hält und ihr Verhältnis aushält. Diesem Sachverhalt nachzusinnen, ist dem Denken aufgegeben, gesetzt, dass es gesonnen bleibt, seine Sache auszuharren. Sein eine Sache, aber nichts Seiendes. Zeit eine Sache, aber nichts Zeitliches. Vom Seienden sagen wir, es ist. In der Hinsicht auf die Sache Sein und auf die Sache Zeit bleiben wir vorsichtig. Wir sagen nicht, Sein ist, Zeit ist, sondern es gibt Sein. Und es gibt Zeit. Zunächst haben wir durch diese Wendung nur den Sprachgebrauch geändert. Statt es ist, sagen wir, es gibt. Um über den sprachlichen Ausdruck zurück zur Sache zu gelangen, müssen wir erweisen, was dieses Es gibt sagt. Wir gelangen zur Sache, indem wir erörtern, was Sein besagt, dass es gibt. Indem wir erörtern, was Zeit besagt, die es gibt. Demgemäß versuchen wir, auf das Es vorzublicken, das Sein und Zeit gibt. Also vorblickend werden wir noch in einem anderen Sinne vorsichtig. Wir versuchen, das Es und sein Geben in die Sicht zu bringen und schreiben das Es groß. Wir denken zuerst dem Sein nach, um es selbst in sein eigenes zu denken. Wir denken sodann der Zeit nach, um sie selbst in ihr eigenes zu denken. Schließlich sehen wir zu, welcher Sachverhalt im Verhältnis beider Sachen, im Durchblick durch sie, sich zeigt. Sein, dahindurch jegliches Seiende als ein solches gezeichnet ist, sein, anwesen, besagt, eigens gedacht, anwesen lassen, nämlich Anwesendes. Denken wir nun das so zu denkende Sein nicht mehr nur in seiner Beziehung zum Seienden. Denken wir das Anwesen lassen aus ihm selbst. Eigentlicher, dann sagt es uns, das Anwesen lassen wird dadurch in sein eigenes bestimmt, dass es ins Unverborgene bringt. Anwesen lassen heißt entbergen. Im Entbergen spielt ein Geben. Jenes nämlich, dass im Anwesen lassen das Anwesen, das heißt Sein, gibt. Indes bleibt für uns das Geben noch ebenso dunkel, wie das hier genannte Es das gibt. Das Sein es selbst eigens denken, verlangt vom Sein abzusehen, ist wie in aller Metaphysik nur aus dem Seienden her und für dieses als dessen Grund ergründet und ausgelegt wird, abzusehen. Das Sein eigens denken verlangt, das Sein als den Grund des Seienden fahren lassen, zugunsten des im Entbergen verborgen spielenden Gebens, das heißt, des Es gibt. Sein gehört als die Gabe, dieses es gibt, in das Geben. Die Gabe wird nicht weggegeben, sondern verwandelt, nämlich als Entbergen im Geben einbehalten. Sein ist nicht, sein gibt es als das Entbergen von Anwesen. Das es gibt sein könnte sich um einiges deutlicher zeigen, sobald wir dem hier gemeinten Geben noch entschiedener nachdenken, und solches gelingt dadurch, dass wir auf den Reichtum der Wandlung dessen achten, was man unbestimmt genug das Sein nennt, was man zugleich in seinem eigensten verkennt, solange man es für den leersten aller leeren Begriffe hält. Ein Versuch der Wandlungsfülle des Seins nachzusinnen, gewinnt den ersten und zugleich wegweisenden Anhalt dadurch, dass wir Sein im Sinne von Anwesen denken. Woher nehmen wir aber nun das Recht zur Kennzeichnung des Seins als Anwesen? Die Frage kommt zu spät. Denn diese Prägung des Seins hat sich längst ohne unser Zutun oder gar Verdienst entschieden. Demnach sind wir in die Kennzeichnung des Seins als Anwesen gebunden. Sie hat ihre Verbindlichkeit aus dem Beginn der Entbergung des Seins als eines Sagbaren, das heißt Denkbaren. Seit dem Anfang des abendländischen Denkens bei den Griechen hält sich alles Sagen von Sein und Ist im Andenken an die das Denken bindende Bestimmung des Seins als Anwesen. Dies gilt auch von dem die modernste Technik und Industrie leitenden Denken, freilich nur noch in einem gewissen Sinne. Nachdem die moderne Technik ihre Ausbreitung und Herrschaft über die ganze Erde hin eingerichtet hat, kreisen nicht erst die Sputniks und deren Ableger um unseren Planeten, sondern das Sein als Anwesen im Sinne des berechenbaren Bestandes spricht alsbald gleichförmig alle Erdbewohner an, ohne dass die Bewohner der außereuropäischen Erdteile eigens davon wissen oder gar von der Herkunft dieser Bestimmung des Seins wissen können und wissen mögen. Sein als Anwesen vernehmen wir aber keineswegs nur und erst im Andenken an die frühe, durch das Griechentum vollbrachte Darstellung der Entbergung des Seins. Wir vernehmen Anwesen in jeder einfachen, hinreichend vorurteilsfreien Besinnung auf die Vorhandenheit und Zuhandenheit des Seienden. Zuhandenheit sowohl wie Vorhandenheit sind Weisen des Anwesens. Am bedrängendsten zeigt sich uns das Weitreichende des Anwesens dann, wenn wir bedenken, dass auch und gerade das Abwesen durch ein bisweilen ins Unheimliche gesteigertes Anwesen bestimmt bleibt. Indes können wir die Wandlungsfülle des Anwesens auch historisch feststellen durch den Hinweis, dass Anwesen sich zeigt früh als das Hen, das Einigende, einzig eine, als der Logos, die das allverwahrende Versammlung als die Idea, Usia, Energia, Substantia, Actualitas, Perceptio, Monas, als Gegenständlichkeit, als Gesetztheit des Sich-Setzens im Sinne des Willens, der Vernunft, der Liebe, des Geistes, der Macht, als Wille zum Willen in der ewigen Wiederkehr desgleichen. Das historisch Feststellbare lässt sich innerhalb der Geschichte vorfinden. Die Entfaltung der Wandlungsfülle des Seins sieht zunächst aus wie eine Geschichte des Seins. Aber das Sein hat keine Geschichte, so wie eine Stadt oder ein Volk seine Geschichte hat. Das Geschichtartige der Geschichte des Seins bestimmt sich offenbar daraus und nur daraus, wie Sein geschieht, dies heißt, nach dem bisher Dargelegten, aus der Weise, wie es Sein gibt. Im Beginn der Entbergung von Sein wird zwar Sein, Einai, Eon, gedacht, aber nicht, dass es gibt. Stattdessen sagt Parmenides, Estiga Einai, es ist nämlich Sein. Vor Jahren, 1947, wurde im Brief über den Humanismus zu dem genannten Spruch des Parmenides vermerkt, das Estiga Einai des Parmenides ist heute noch ungedacht. Dieser Hinweis möchte einmal anmerken, dass wir dem genannten Spruch, es ist nämlich Sein, nicht vorschnell eine naheliegende Auslegung unterstellen dürfen, die das in ihm Gedachte unzugänglich macht. Jegliches nämlich, von dem wir sagen, es sei, wird dabei als etwas Seiendes vorgestellt. Aber Sein ist nichts Seiendes. Somit kann das im Spruch des Parmenides betonte Esti, das Sein, das es nennt, nicht als etwas Seiendes vorstellen. Das betonte Esti besagt zwar wörtlich übersetzt, es ist, allein die Betonung hört aus dem Esti jenes heraus, was die Griechen damals schon in dem betonten Esti dachten und was wir umschreiben können durch es vermag. Indes blieb der Sinn dieses Vermögens damals und späterhin ebenso ungedacht, wie das Es, das Sein vermag. Sein Vermögen heißt Sein ergeben und geben. In dem Esti verbirgt sich, dass es gibt. Im Beginn des abendländischen Denkens wird das Sein gedacht, aber nicht, dass es gibt, als ein solches. Dieses entzieht sich zugunsten der Gabe, die es gibt, welche Gabe künftighin ausschließlich als Sein, und zwar im Hinblick auf das Seiende, gedacht und in Begriffe gebracht wird. Ein Geben, das nur seine Gabe gibt, sich selbst jedoch dabei zurückhält und entzieht, ein solches Geben nennen wir das Schicken. Nach dem so zu denkenden Sinn von Geben ist Sein, das es gibt, das Geschickte. Der Gestalt geschickt bleibt jede seiner Wandlungen. Das Geschichtliche der Geschichte des Seins bestimmt sich aus dem Geschickhaften eines Schickens, nicht aus einem unbestimmt gemeinten Geschehen. Seins Geschichte heißt Geschick von Sein, in welchen Schickungen sowohl das Schicken als auch das Es, das schickt, an sich halten mit einer Bekundung, und so sich dem Denken vorenthalten. An sich halten heißt griechisch Epoche, daher die Rede von Epochen des Seinsgeschickes. Epoche meint hier nicht einen Zeitabschnitt im Geschehen, sondern den Grundzug des Schickens, das jeweilige Ansichhalten seiner selbst zugunsten der Vernehmbarkeit der Gabe, das heißt des Seins, im Hinblick auf die Ergründung des Seienden. Die Folge der Epochen im Geschick von Sein ist weder zufällig, noch lässt sie sich als notwendig errechnen. Gleichwohl bekundet sich das Schickliche im Geschick, das Gehörige im Zusammengehören der Epochen. Wenn Platon das Sein als Eidos und als Koinonia der Ideen vorstellt, Aristoteles als Energeia, Kant als Position, Hegel als den absoluten Begriff, Nietzsche als Willen zur Macht, dann sind das nicht zufällig vorgebrachte Lehren, sondern Worte des Seins als Antworten auf einen Zuspruch der in dem sich selber verbergenden Schicken im Es gibt Sein spricht. Jeweils einbehalten in der sich entziehenden Schickung wird das Sein mit seiner epochalen Wandlungsfülle dem Denken entborgen. In die Überlieferung der Epochen des Seinsgeschickes bleibt das Denken gebunden, auch dann und gerade dann, wenn es eingedenk wird dessen, wie und woher jeweils das Sein selbst die ihm eigene Bestimmung empfängt, nämlich aus dem Es gibt Sein. Das Geben zeigte sich jetzt als Schicken. Wie aber ist das Es zu denken, das Sein gibt? Der einleitende Vermerk über die Zusammenstellung von Zeit und Sein wies darauf hin, dass Sein als Anwesenheit, Gegenwart, in einem noch nicht bestimmten Sinne durch einen Zeitcharakter und somit durch Zeit geprägt sei. Von daher legt sich die Vermutung nahe, dass es das Sein gibt, Sein als Anwesen und Anwesen lassen bestimmt, könnte sich in dem finden lassen, was im Titel Sein und Zeit, Zeit und Sein, Zeit heißt. Wir folgen dieser Vermutung und denken der Zeit nach. Zeit ist uns in gleicher Weise durch geläufige Vorstellungen bekannt wie Sein, aber auch in derselben Weise unerkannt. Sobald wir uns vornehmen, das der Zeit Eigentümliche zu erörtern. Während wir soeben dem Sein nachdachten, hat sich erwiesen, das Eigentümliche des Seins, das, wohin es gehört und worin es einbehalten bleibt, zeigt sich im Es gibt und dessen Geben als Schicken. Das Eigentümliche des Seins ist nichts Seinsartiges. Denken wir dem Sein eigens nach, dann führt uns die Sache selbst in gewisser Weise vom Sein weg. Und wir denken das Geschick, das Sein als Gabe gibt. Sofern wir dies beachten, machen wir uns darauf gefasst, dass auch das Eigentümliche der Zeit sich nicht mehr mit Hilfe der geläufigen Charakteristik der gewöhnlich vorgestellten Zeit bestimmen lässt. Die Zusammenstellung von Zeit und Sein enthält jedoch die Anweisung, mit dem Blick auf das vom Sein Gesagte, die Zeit in ihr Eigentümliches zu erörtern. Sein heißt Anwesen, Anwesen lassen, Anwesenheit. Wir lesen zum Beispiel irgendwo die Mitteilung, In Anwesenheit zahlreicher Gäste wurde das Fest gefeiert. Der Satz könnte auch lauten, im Beisein oder in Gegenwart zahlreicher Gäste. Gegenwart, kaum haben wir sie für sich genannt, denken wir auch schon Vergangenheit und Zukunft, das Früher und das Später im Unterschied zum Jetzt. Allein die vom Jetzt her verstandene Gegenwart ist durchaus nicht das Gleiche wie die Gegenwart im Sinne der Anwesenheit der Gäste. Wir sagen denn auch niemals und können es auch nicht sagen, im Jetzt zahlreicher Gäste wurde das Fest gefeiert. Wenn wir jedoch die Zeit von der Gegenwart her kennzeichnen sollen, verstehen wir die Gegenwart gewöhnlich als das Jetzt im Unterschied zum Nicht-mehr-Jetzt der Vergangenheit und zum Noch-nicht-Jetzt der Zukunft. Aber Gegenwart besagt zugleich Anwesenheit. Indes sind wir es nicht gewohnt, das eigene der Zeit aus dem Hinblick auf die Gegenwart im Sinne der Anwesenheit zu bestimmen. Vielmehr wird die Zeit, die Einheit von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, vom Jetzt her vorgestellt. Schon Aristoteles sagt, dasjenige, was an der Zeit ist, das heißt anwesend, ist das jeweilige Jetzt. Vergangenheit und Zukunft sind ein Mäonti, etwas Nicht-Seiendes. Zwar kein schlechthin Nichtiges, vielmehr Anwesendes, dem etwas fehlt, welches Fehlen durch das Nicht-Mehr und das Noch-Nicht-Jetzt genannt wird. So gesehen erscheint die Zeit als das Nacheinander der Jetzt, von denen jedes, kaum genannt, schon in das Soeben wegschwindet und bereits vom Sogleich verfolgt wird. Kant sagt von der so vorgestellten Zeit, sie hat nur eine Dimension. Die als Nacheinander in der Jetztfolge bekannte Zeit meint man, wenn man die Zeit misst und berechnet. Wir haben die gerechnete Zeit, so scheint es, unmittelbar handgreiflich vor uns, wenn wir die Uhr, den Zeitmesser zur Hand nehmen, auf die Zeigerstellung sehen und feststellen, jetzt ist es 20.50 Uhr. Wir sagen jetzt und meinen die Zeit. Aber nirgends an der Uhr, die uns doch die Zeit angibt, finden wir die Zeit. Weder auf dem Zifferblatt noch im Uhrwerk. Gleich wenig finden wir die Zeit an den modernen technischen Chronometern. Die Behauptung drängt sich auf, je technischer, das heißt im Effekt der Messung exakter und ergiebiger die Chronometer, umso geringer die Veranlassung, erst noch dem eigenen der Zeit nachzudenken. Wo aber ist die Zeit? Ist sie überhaupt? Und hat sie einen Ort? Offenkundig ist die Zeit nicht nichts. Wir bleiben daher vorsichtig und sagen, es gibt Zeit. Wir werden noch vorsichtiger und blicken sorgsam auf das, was sich uns als Zeit zeigt, indem wir vorblicken auf Sein im Sinne von Anwesenheit. Allein die Anwesenheit ist von der Gegenwart im Sinne des Jetzt so weitgehend verschieden, dass sich die Gegenwart als Anwesenheit auf keine Weise von der Gegenwart als dem Jetzt her bestimmen lässt. Eher scheint das Umgekehrte möglich. Träfe dies zu, dann müsste die Gegenwart als Anwesenheit und alles, was zu solcher Anwesenheit gehört, die eigentliche Zeit heißen, wenngleich sie unmittelbar nichts von der gewöhnlich vorgestellten Zeit im Sinne des Nacheinander der berechenbaren Jetztfolge an sich hat. Doch bislang haben wir es unterlassen, deutlicher zu erweisen, was Gegenwart im Sinne von Anwesenheit besagt. Durch diese wird das Sein einheitlich als Anwesen und Anwesen lassen, das heißt Entbergung bestimmt. Welche Sache denken wir, wenn wir Anwesen sagen? Wesen heißt Wären. Aber zu rasch beruhigen wir uns dabei, Wären als bloßes Dauern und die Dauer am Leitfaden der gewohnten Zeitvorstellung als eine Zeitstrecke von einem Jetzt zu einem Folgenden aufzufassen. Die Rede von Anwesen verlangt jedoch, dass wir im Wären als dem Anwären das Weilen und Verweilen vernehmen. Anwesen geht uns an. Gegenwart, das heißt uns entgegenweilen, uns, den Menschen. Wer sind wir? Wir bleiben vorsichtig mit der Antwort, denn es könnte so stehen, dass sich das, was den Menschen als Menschen auszeichnet, gerade aus dem bestimmt, was wir jetzt zu bedenken haben. Der Mensch, der von Anwesenheit angegangene, der aus solchem Angang selber auf seine Weise Anwesende zu allem An- und Abwesende. Der Mensch innestehend im Angang von Anwesenheit, dies jedoch so, dass er das Anwesen, das es gibt, als Gabe empfängt, indem er vernimmt, was im Anwesen lassen erscheint. Wäre der Mensch nicht der stete Empfänger der Gabe, aus dem es gibt Anwesenheit? Erreichte den Menschen nicht das in der Gabe Gereichte, dann bliebe beim Ausbleib dieser Gabe Sein nicht nur verborgen, auch nicht nur verschlossen, sondern der Mensch bliebe ausgeschlossen aus der Reichweite des Es gibt Sein. Der Mensch wäre nicht Mensch. Nun sieht es so aus, als seien wir mit dem Hinweis auf den Menschen vom Weg abgekommen, auf dem wir doch dem eigenen der Zeit nachdenken möchten. In gewisser Weise trifft das zu. Gleichwohl sind wir der Sache, die Zeit heißt und sich eigens in der Gegenwart als Anwesenheit zeigen soll, näher als wir meinen. Anwesenheit besagt, das stete, den Menschen angehende, ihn erreichende und ihm gereichte Verweilen. Woher aber nun dieses reichende Erreichen, in das Gegenwart als Anwesenheit gehört, sofern es Anwesenheit gibt? Zwar bleibt der Mensch immer vom Anwesen eines jeweilig Anwesenden angegangen, ohne dass er dabei auf das Anwesen selbst eigens achtet. Aber ebenso oft, das heißt stets, geht uns auch das Abwesen an. Einmal so, dass mancherlei nicht mehr in der Weise anwesend, wie wir es vom Anwesen im Sinne der Gegenwart kennen. Und dennoch, auch dieses nicht mehr Gegenwärtige wesend in seinem Abwesen unmittelbar an, nämlich nach der Art des uns angehenden gewesen. Dieses fällt nicht, wie das bloß Vergangene, aus dem vormaligen Jetzt weg. Das Gewesen wäst vielmehr an, jedoch auf seine eigene Weise. Im Gewesen wird Anwesen gereicht. Das Abwesen geht uns aber auch an im Sinne des noch nicht Gegenwärtigen, nach der Art des Anwesens im Sinne des auf uns Zukommens. Die Rede vom auf uns Zukommen ist inzwischen zur Redensart geworden. So hört man sagen, die Zukunft hat schon begonnen, was nicht der Fall ist, weil die Zukunft niemals erst beginnt. Insofern das Abwesen des noch nicht Gegenwärtigen uns immer schon auf irgendeine Weise angeht, das heißt anwesend, ebenso unmittelbar wie das Gewesen. In der Zukunft, im Auf uns Zukommen, wird Anwesen gereicht. Achten wir noch vorsichtiger auf das Gesagte, dann finden wir im Abwesen, sei es das Gewesen, sei es die Zukunft, eine Weise von Anwesen und Angang, die sich keinesfalls mit dem Anwesen im Sinne der unmittelbaren Gegenwart deckt. Demgemäß gilt es zu beachten, nicht jedes Anwesen ist notwendig Gegenwart. Indes finden wir solches Anwesen, nämlich das uns erreichende Angehen, auch in der Gegenwart. Auch in ihr wird Anwesen gereicht. Wie sollen wir dieses in der Gegenwart, im Gewesen, in der Zukunft spielende Reichen von Anwesen bestimmen? Beruht dieses Reichen darin, dass es uns erreicht, oder erreicht es uns, weil es in sich ein Reichen ist? Allerdings, Ankommen als noch nicht Gegenwart reicht und erbringt zugleich nicht mehr Gegenwart das Gewesen. Und umgekehrt reicht dieses sich Zukunft zu. Der Wechselbezug beider reicht und erbringt zugleich Gegenwart. Zugleich, sagen wir, und sprechen damit dem sich einander reichen von Zukunft, Gewesen und Gegenwart, das heißt ihrer eigenen Einheit einen Zeitcharakter zu. Dieses Vorgehen ist offenbar nicht sachgerecht gesetzt, dass wir die jetzt gewiesene Einheit des Reichens und gerade sie Zeit nennen müssen. Denn die Zeit ist selber nichts Zeitliches, so wenig wie sie etwas Seiendes ist. Darum bleibt uns verboten zu sagen, Zukunft, Gewesenheit, Gegenwart seien zugleich vorhanden. Gleichwohl gehört ihr einander sich zureichen zusammen. Ihre einigende Einheit kann sich nur aus ihrem eigenen bestimmen. Daraus, dass sie einander sich reichen. Doch was reichen sie einander? Nichts anderes als sich selber. Dadurch lichtet sich das, was wir den Zeitraum nennen. Mit dem Wort Zeit meinen wir aber jetzt nicht mehr das Nacheinander der Jetztfolge. Demnach besagt Zeitraum auch nicht mehr nur den Abstand zwischen zwei Jetztpunkten der gerechneten Zeit. Denn wir meinen, wenn wir zum Beispiel feststellen, im Zeitraum von 50 Jahren geschah dies und jenes. Zeitraum nennt das Offene, das sich im einander sich reichen von Ankunft, Gewesenheit und Gegenwart sich lichtet. Erst dieses Offene und nur es räumt dem uns gewöhnlich bekannten Raum seine mögliche Ausbreitung ein. Das lichtende einander sich reichen von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart ist selber vorräumlich. Nur deshalb kann es Raum einräumen, das heißt geben. Der gewöhnlich verstandene Zeitraum im Sinne des gemessenen Abstandes zweier Zeitpunkte ist das Resultat der Zeitrechnung. Durch sie wird die als Linie und Parameter vorgestellte und so nach eindimensionale Zeit zahlenmäßig abgemessen. Das so gedachte Dimensionale der Zeit als Nacheinander der Jetztfolge ist der Vorstellung des dreidimensionalen Raumes entlehnt. Vor aller Zeitrechnung und unabhängig von ihr beruht jedoch das lichtende Einander sich Reichen von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart im eigenen der eigentlichen Zeit. Dementsprechend eignet ihr und nur ihr das, was wir leicht missdeutbar Dimension durch Messung nennen. Diese beruht in dem gekennzeichneten lichtenden Reichen, als welches Ankunft die Gewesenheit, diese jene und beider Wechselbezug die Lichtung des Offenen erbringen. Von diesem dreifachen Reichen her gedacht, erweist sich die eigentliche Zeit als dreidimensional. Dimension, es sei wiederholt, wird hier nicht nur als Bezirk der möglichen Abmessung gedacht, sondern als das lichtende Reichen, was erst verstattet, einen Bezirk der Messung auszugrenzen und vorzustellen. Woher bestimmt sich nun aber die Einheit der drei Dimensionen der eigentlichen Zeit? Das heißt, ihrer drei ineinander spielenden Weisen des Reichens von Anwesen? Wir hörten bereits, sowohl im Ankommen des noch nicht Gegenwärtigen als auch im Gewesen des nicht mehr Gegenwärtigen und sogar in der Gegenwart selbst spielt jeweils eine Art von Angang und Anbringen, das heißt Anwesen. Dieses so zu denkende Anwesen dürfen wir nicht der einen der drei Dimensionen der Zeit zuweisen, nämlich nicht, was nahe liegt, der Gegenwart. Vielmehr beruht die Einheit der drei Dimensionen in dem Zuspiel jeder für jede. Dieses Zuspiel erweist sich als das eigentliche im eigenen der Zeit spielende Reichen, also gleichsam als die vierte Dimension, nicht nur gleichsam, sondern aus der Sache. Die eigentliche Zeit ist vierdimensional. Was wir jedoch in der Abzählung die vierte nennen, ist der Sache nach die erste. Das heißt, das alles bestimmende Reichen. Es erbringt in der Ankunft, im Gewesen, in der Gegenwart das ihnen jeweils eigene Anwesen, hält sie lichtend auseinander und hält sie so zueinander in der Nähe, aus der die drei Dimensionen einander genaht bleiben. Deshalb nennen wir das erste, anfängliche, im wörtlichen Sinne anfangende Reichen, worin die Einheit der eigentlichen Zeit beruht, die nähernde Nähe. Aber sie nähert Ankunft, Gewesenheit, Gegenwart einander, indem sie entfernt. Denn sie hält das Gewesen offen, indem sie seine Ankunft als Gegenwart verweigert. Das Nähern der Nähe hält das Ankommen der Zukunft offen, indem es im Kommen die Gegenwart vorenthält. Die nähernde Nähe hat den Charakter der Verweigerung und des Vorenthalts. Sie hält im Voraus die Weisen des Reichens von Gewesenheit, Ankunft und Gegenwart zueinander in der Einheit. Die Zeit ist nicht, es gibt die Zeit. Das Geben, das sie ergibt, bestimmt sich aus der verweigernd vorenthaltenden Nähe. Sie gewährt das Offene des Zeitraums und verwahrt, was im Gewesen verweigert, was in der Ankunft vorenthalten bleibt. Wir nennen das Geben, das die eigentliche Zeit gibt, das lichtend verbergende Reichen. Insofern das Reichen selber ein Geben ist, verbirgt sich in der eigentlichen Zeit das Geben eines Gebens. Aber wo gibt es die Zeit und den Zeitraum? So bedrängend die Frage im ersten Anschein bleiben mag, wir dürfen auf eine solche Art nicht mehr nach einem Wo, nach dem Ort der Zeit fragen. Denn die eigentliche Zeit selber, der Bereich ihres durch die nähernde Nähe bestimmten dreifachen Reichens, ist die vorräumliche Ortschaft, durch die erst ein mögliches Wo sich gibt. Zwar hat die Philosophie seit ihrem Beginn, wann immer sie der Zeit nachdachte, auch gefragt, wohin sie gehöre. Dabei hatte man vornehmlich die als Ablauf des Nacheinander der Jetztfolge gerechnete Zeit im Blick. Man erklärte, dass es die gezählte Zeit, mit der wir rechnen, nicht geben könne, ohne die Psyche, nicht ohne den Animus, nicht ohne die Seele, ohne das Bewusstsein, ohne den Geist. Zeit gibt es nicht ohne den Menschen. Doch was meint dieses nicht ohne? Ist der Mensch der Geber der Zeit oder ihr Empfänger? Und wenn dieser, wie empfängt der Mensch die Zeit? Ist der Mensch zunächst Mensch, um dann gelegentlich zu irgendeiner Zeit die Zeit in Empfang und die Beziehung zu ihr aufzunehmen? Die eigentliche Zeit ist die ihr dreifältiges, lichtendes Reichen einigende, von Anwesen aus Gegenwart, Gewesenheit und Zukunft spielendes Reichen. Diese Zeit hat den Menschen als solchen schon so erreicht, dass er nur Mensch sein kann, indem er innesteht im dreifachen Reichen und aussteht die es bestimmende, verweigernd vorenthaltende Nähe. Die Zeit ist kein Gemächte des Menschen, der Mensch ist kein Gemächte der Zeit. Es gibt hier kein Machen. Es gibt nur das Geben im Sinne des genannten, den Zeitraum lichtenden Reichens. Doch einmal zugestanden, die Weise des Gebens, darin es die Zeit gibt, verlange die dargestellte Kennzeichnung. Wir stehen immer noch vor dem rätselhaften Es, das wir nennen in der Rede, Es gibt Zeit, Es gibt Sein. Die Gefahr wächst, dass wir mit der Nennung des Es willkürlich eine unbestimmte Macht ansetzen, die alles Geben von Sein und von Zeit bewerkstelligen soll. Indes entgehen wir der Unbestimmtheit und vermeiden die Willkür, solange wir uns an die Bestimmungen des Gebens halten, die wir zu zeigen versuchten, und zwar aus der Vorsicht auf das Sein als Anwesenheit und auf die Zeit als den Bereich des Reichens, der Lichtung eines mehrfältigen Anwesens. Das Geben im Es gibt Sein zeigte sich als Schicken und als Geschick von Anwesenheit in ihren epochalen Wandlungen. Das Geben im Es gibt Zeit zeigte sich als lichtendes Reichen des vierdimensionalen Bereichs. Sofern sich im Sein als Anwesenheit dergleichen wie Zeit bekundet, verstärkt sich die schon erwähnte Vermutung, die eigentliche Zeit, das vierfältige Reichen des Offenen, ließe sich als das Es auffinden, das uns Sein, das heißt Anwesen, gibt. Die Vermutung scheint sich vollends zu bestätigen, wenn wir darauf achten, dass auch das Abwesen jeweilen sich als eine Weise von Anwesen bekundet. Nun zeigte sich im Gewesen, dass nicht mehr Gegenwärtiges durch Verweigerung von Gegenwart anwesen lässt, zeigte sich im Auf uns zukommen, dass noch nicht Gegenwärtiges durch Vorenthalt von Gegenwart anwesen lässt, diejenige Art des lichtenden Reichens, die alles Anwesen ins Offene gibt. Somit erscheint die eigentliche Zeit als das Es, das wir nennen im Sagen, es gibt sein. Das Geschick, darin es sein gibt, beruht im Reichen von Zeit. Erweist sich durch diesen Hinweis die Zeit als das Es, das sein gibt? Keineswegs. Denn die Zeit bleibt selber die Gabe eines Es gibt, dessen Geben den Bereich verwahrt, in dem Anwesenheit gereicht wird. So bleibt das Es weiterhin unbestimmt, rätselhaft. In solchem Falle ist es ratsam, das Es, das gibt, aus dem bereits gekennzeichneten Geben her zu bestimmen. Dies zeigte sich als Schicken von Sein, als Zeit im Sinne des lichtenden Reichens. Im Schicken des Geschicks von Sein, im Reichen von Zeit, zeigt sich ein Zueignen, ein Übereignen, nämlich von Sein als Anwesenheit und Zeit als Bereich in ihr Eigenes. Was beide, Sein und Zeit, in ihr Eigenes und das heißt in ihr Zusammengehören bestimmt, nennen wir das Ereignis. Was dieses Wort nennt, können wir jetzt aus dem her denken, was sich in der Vorsicht auf Sein und auf Zeit als Geschick und als Reichen bekundet, dahin Zeit und Sein gehören. Beide, Sein sowohl wie Zeit, nannten wir Sachen. Und das Und zwischen beiden ließ ihre Beziehung zueinander im Unbestimmten. Nunmehr zeigt sich, was beide Sachen zueinander gehören lässt, was beide Sachen nicht nur in ihr eigenes bringt, sondern in ihr Zusammengehören verwahrt und darin hält, der Verhalt beider Sachen, der Sachverhalt ist das Ereignis. Der Sachverhalt kommt nicht nachträglich als aufgestockte Beziehung zu Sein und Zeit hinzu. Der Sachverhalt ereignet erst Sein und Zeit aus ihrem Verhältnis in ihr eigenes, und zwar durch das im Geschick und im lichtenden Reichen sich verbergende Ereignen. Demnach bezeugt sich das Es, das gibt, im Es gibt Sein, es gibt Zeit, als das Ereignis. Die Aussage ist richtig und doch zugleich unwahr. Das heißt, sie verbirgt uns den Sachverhalt. Denn unversehens haben wir ihn als etwas Anwesendes vorgestellt, während wir doch versuchen, Anwesenheit als solche zu denken. Aber vielleicht werden wir mit einem Schlag allen Schwierigkeiten, allen umständlichen und anscheinend fruchtlosen Erörterungen enthoben, wenn wir die schon längst fällige, einfache Frage stellen und beantworten, was ist das Ereignis? Hierzu sei eine Zwischenfrage erlaubt. Was heißt hier beantworten? Und Antwort. Antworten meint das Sagen, das dem hier zu denkenden Sachverhalt das heißt dem Ereignis, entspricht. Wenn der Sachverhalt jedoch verwehrt, von ihm in der Weise einer Aussage zu sagen, dann müssen wir auf den in der gestellten Frage erwarteten Aussagesatz verzichten. Dies bedeutet jedoch das Unvermögen eingestehen, das hier zu Denkende sachgerecht zu sagen. Oder ist es ratsamer, nicht erst auf die Antwort, sondern bereits auf die Frage zu verzichten? Denn wie steht es mit der einleuchtend berechtigten, unverzwungen vorgebrachten Frage, was ist das Ereignis? Dabei fragen wir nach dem Was-Sein, nach dem Wesen, nach dem, wie das Ereignis wesst, das heißt anwesst. Mit der anscheinend harmlosen Frage, was ist das Ereignis, verlangen wir eine Auskunft über das Sein des Ereignisses. Wenn nun aber das Sein selbst sich als solches erweist, was in das Ereignis gehört und aus ihm erst die Bestimmung von Anwesenheit empfängt, dann fallen wir mit der vorgebrachten Frage zu dem zurück, was allererst seine Bestimmung verlangt, das Sein aus der Zeit. Diese Bestimmung zeigte sich aus der Vorsicht auf das Es gibt, im Durchblick durch die ineinander verfugten Weisen des Gebens, nämlich das Schicken und Reichen. Schicken von Sein beruht im lichtend verbergenden Reichen des mehrfältigen Anwesens in den offenen Bereich des Zeitraums. Das Reichen aber beruht in Eins mit dem Schicken im Ereignen. Dieses, das heißt das Eigentümliche des Ereignisses, bestimmt auch den Sinn dessen, was wir hier immer wieder das Beruhen nennen. Das jetzt Gesagte erlaubt, nötigt sogar in gewisser Hinsicht zu sagen, wie das Ereignis nicht zu denken ist. Wir können das mit dem Namen, das Ereignis genannte, nicht mehr am Leitfaden der geläufigen Wortbedeutung vorstellen. Denn sie versteht Ereignis im Sinne von Vorkommnis und Geschehnis, nicht aus dem eigenen, als dem lichtend, verwahrenden, reichen und schicken. So hörte man neulich verkünden, die innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erzielte Einigung sei ein europäisches Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Fällt nun im Zusammenhang einer Erörterung des Seins das Wort Ereignis und hört man das Wort nur nach der geläufigen Bedeutung, dann drängt es sich förmlich auf, vom Ereignis des Seins zu reden. Denn ohne das Sein vermag kein Seiendes als ein solches zu sein. Demgemäß kann das Sein für das Höchste, für das allerbedeutsamste Ereignis im gewöhnlichen Sinne ausgegeben werden. Allein geht nicht auch die einzige Absicht dieses Vortrags dahin, das Sein selbst als das Ereignis in den Blick zu bringen? Allerdings, nur sagt das mit dem Wort Ereignis genannte ganz anderes. Dementsprechend ist auch das unscheinbare und stets verfängliche, weil mehrdeutige als zu denken. Gesetzt, wir lassen für die Erörterung von Sein und Zeit die gewöhnliche Bedeutung des Wortes Ereignis fahren und folgen stattdessen dem im Schicken von Anwesenheit und im lichtenden Reichen des Zeitraums sich andeutenden Sinn, dann bleibt auch so noch die Rede vom Sein als Ereignis unbestimmt. Sein als das Ereignis. Früher dachte die Philosophie vom Seienden her Sein als Idea, als Actualitas, als Wille und jetzt, dies könnte man denken, als Ereignis. So verstanden meint Ereignis eine abgewandelte Auslegung des Seins, die, falls sie zu Recht besteht, eine Fortsetzung der Metaphysik darstellt. Das Als bedeutet in diesem Falle Ereignis als eine Art des Seins untergeordnetem Sein, das den festgehaltenen Leitbegriff bildet. Denken wir jedoch, wie es versucht wurde, Sein im Sinne von Anwesen lassen, das es im Geschick gibt, das seinerseits im lichtend verborgenen Reichen der eigentlichen Zeit beruht, dann gehört das Sein in das Ereignis. Aus diesem empfangen das Geben und dessen Gabe ihre Bestimmung. Dann wäre das Sein eine Art des Ereignisses und nicht das Ereignis eine Art des Seins. Die Zuflucht in eine solche Umkehrung wäre zu billig. Sie denkt an der Sache vorbei. Ereignis ist nicht der umgreifende Oberbegriff, unter den sich Sein und Zeit einordnen ließen. Logische Ordnungsbeziehungen sagen hier nichts. Denn indem wir dem Sein selbst nachdenken, seinem eigenen folgen, erweist es sich als die durch das Reichen von Zeit gewährte Gabe des Geschicks von Anwesenheit. Die Gabe von Anwesen ist Eigentum des Ereignisses. Sein verschwindet im Ereignis. In der Wendung Sein als das Ereignis meint das Als jetzt Sein anwesen lassen, geschickt im Ereignen, Zeit gereicht im Ereignen. Sein und Zeit ereignet im Ereignis. Und dieses Selbst, lässt sich vom Ereignis noch mehr sagen? Unterwegs wurde schon mehr gedacht, aber es wurde nicht eigens gesagt. Nämlich dies, das zum Geben als Schicken, das an sich halten gehört. Nämlich dieses, das im Reichen von Gewesen und Ankommen Verweigerung von Gegenwart und Vorenthalt von Gegenwart spielen. Das jetzt genannte An sich halten, Verweigerung, Vorenthalt, zeigt dergleichen wie ein sich entziehen, kurz gesagt den Entzug. Sofern aber die durch ihn bestimmten Weisen des Gebens, Schicken und Reichen im Ereignen beruhen, muss der Entzug zum Eigentümlichen des Ereignisses gehören. Dies zu erörtern, ist nicht mehr Sache dieses Vortrags. Zwar wurde jetzt im Durchblick durch das Sein selbst, durch die Zeit selbst, wurde im Einblick in das Geschick von Sein und in das Reichen von Zeitraum erblickbar, was Ereignis sagt. Doch gelangen wir auf diesem Weg zu etwas anderem als zu einem bloßen Gedankengebilde. Aus dem Hinterhalt dieses Verdachts spricht die Meinung, das Ereignis müsste doch etwas Seiendes sein. Indes, das Ereignis ist weder noch gibt es das Ereignis. Das eine wie das andere sagen, bedeutet eine Verkehrung des Sachverhalts, gleich als wollten wir den Quell aus dem Strom herleiten. Was bleibt zu sagen? Nur dies, das Ereignis ereignet. Damit sagen wir vom selben her, auf dasselbe zu, dasselbe. Dem Anschein nach sagt dies nichts. Es sagt auch nichts, solange wir das Gesagte als einen bloßen Satz hören und ihn dem Verhör durch die Logik ausliefern. Wie aber, wenn wir das Gesagte unablässig als den Anhalt für das Nachdenken übernehmen und dabei bedenken, dass dieses Selbe nicht einmal etwas Neues ist, sondern das Älteste des Alten im abendländischen Denken. Das Uralte, das sich in dem Namen Aletheia verbirgt. Aus dem, was durch dieses anfängliche aller Leitworte des Denkens vorgesagt wird, spricht eine Verbindlichkeit, die jedes Denken bindet, gesetzt, dass es sich dem Geheiß des zu Denkenden fügt. Es galt, sein im Durchblick durch die eigentliche Zeit in sein eigenes zu denken aus dem Ereignis, ohne Rücksicht auf die Beziehung des Seins zum Sein. Sein ohne das seiende Denken heißt, sein ohne Rücksicht auf die Metaphysik denken. Eine solche Rücksicht herrscht nun aber auch noch in der Absicht, die Metaphysik zu überwinden. Darum gilt es, vom Überwinden der Metaphysik abzulassen und die Metaphysik sich selbst zu überlassen. Wenn eine Überwindung nötig bleibt, dann geht sie dasjenige Denken an, das sich eigens in das Ereignis einlässt, um es aus ihm her auf es zu sagen. Es gilt unablässig, die Hindernisse zu überwinden, die ein solches Sagen leicht unzureichend machen. Ein Hindernis dieser Art bleibt auch das Sagen vom Ereignis in der Weise eines Vortrags. Er hat nur in Aussagesätzen gesprochen.